Das war dann zum Beispiel ein Projekt, was wir hier hatten mit Martin Hennecke. Der hat einen Orchester-Remix gemacht anhand von Körperreaktionen, dieses Abnehmen von Körperdaten, um daraus irgendwas Neues zu gestalten. Das war zum Beispiel auch Teil meiner Aufgabe hier mit den Fellows. Vorher war ich nämlich Rockstar.
Aha, okay.
Wir hatten eine Band und wir hatten auch einen Plattenvertrag. Wir waren irgendwie international auf Tour. Das war auch alles irgendwie ganz cool. Die Band lief für Bandverhältnisse relativ gut.
Ja.
Aber nicht so, dass man davon leben konnte.
Okay.
Und irgendwann stand dann der Gerichtsvollzieher bei mir vor der Tür. Das Digitale verdrängt das Analoge. Mhm. Das gibt's einfach nicht. Das heißt nicht, dass irgendwie einfach nur ein Abend, wo eine Person am Tisch einen unglaublich guten Text spricht, ja, dass das irgendwie ersetzt werden soll dadurch. Sondern es ist einfach so, man erweitert den Werkzeugkasten, mit dem man irgendwie auf der Bühne narrativ was erzählen kann.
Mhm.
Und das ist mir halt wichtig, dass man nicht sagt, so diese Versus-Diskussion, dass man sagt, das Digitale löst das Analoge irgendwann ab.
Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
Hi zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört. Heute sitze ich mal wieder nicht im Theater, sondern an einem Ort, an dem ich schon häufiger eine Folge aufgenommen habe. Und ich freue mich immer sehr, hier zu sein, weil hier ist es immer sehr spannend. Hier gibt es immer viel zu sehen. Ich bin heute mal wieder in der Akademie für Theater und Digitalität. Hier direkt am Hafen in Dortmund, unsere sechste Sparte. Und heute spreche ich mit Mario Simon. Hallo Mario.
Hi.
Hi. Schön, dass es geklappt hat und wir heute sprechen können. Auf der Webseite steht, dass du hier für audiovisuelle Medientechnik und Audio-Video-Produktion zuständig bist. Das ist ein sehr langer Titel.
Mhm, das stimmt.
Ja. Und du bist hier in der Akademie auch schon seit der Gründung und warst auch schon vorher am Schauspiel Dortmund. Darüber können wir gleich auch gerne noch sprechen. Da warst du auch schon als Videokünstler tätig und für die Videoabteilung, also du bist hier so der Videomensch, kann man sagen.
Mhm.
Möchtest du mal grob hier deine Position in der Akademie erklären, bevor wir gleich noch näher auf einzelne Projekte eingehen?
Ja, also mein Schreibtisch hat halt immer, ist immer gefüllt mit, sag ich mal, alles das, was wir irgendwie ausspielen wollen. Also wenn wir zum Beispiel, wir machen ja Tutorials zum Thema, wie macht man Livestreaming, oder wir produzieren mit unseren Fellows oder mit unseren Projektpartnern, produzieren wir irgendwelche Videos. Also alles das, was Medienproduktion ist, ist ein Teil meiner Arbeit. Und dann gibt es eben noch den Teil, wo wir im Prinzip, das ist das, was ich in den letzten Jahren auch im Schauspiel gemacht habe, irgendwie so Systeme entwickeln, die man dann zum Beispiel für die Bühne benutzen kann. Und das ist halt so mein Hauptanteil. Also eigentlich, ich habe früher mal so scherzhaft gesagt, so alles das, was technisch über das Schreiben meiner E-Mail hinausgeht, liegt auf meinem Schreibtisch. Das ist, ist eigentlich auch immer noch so. Also ich ziehe mir halt gerne Dinge auf den Schreibtisch, sagen wir es mal so.
Okay, um sie dann am Ende auszuspielen.
Genau. Genau. Ja.
Die Akademie, das haben wir jetzt auch schon in den anderen Folgen, die ich hier aufgenommen habe, öfter drüber gesprochen. Die bietet ja quasi Platz für KünstlerInnen aus der ganzen Welt, um hier digital zu forschen, wie man Digitalität in den Künsten einsetzen kann, sage ich einfach mal so grob gesagt.
Mhm.
Wie warst du denn bisher so in die Fellowships, die es ja bis vor kurzem gab, integriert?
Also da war es dann halt so, wenn zum Beispiel spezielle Aufgabenbereiche wie zum Beispiel das Videomapping, also das heißt, es gibt ja immer eine definierte Projektionsfläche hat, dann ist es kein Mapping. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat ein Bühnenbild und zieht die Beamerfläche so weit, dass man im Prinzip auf alles Mögliche draufmappen kann. Also das heißt, ich habe ein Beamerbild und dann stelle ich da ein Schild oder sowas hin, dann kann man das schon als Projection Mapping bezeichnen. Und das ist so eine meiner, Steckenpferde, dass ich das irgendwie so gebaut habe, dass man also Videomapping zum Beispiel, wenn Fellow-Projekt irgendwie ankam, wenn die mit der Software Resolume irgendwie arbeiten wollten oder mit OBS, Open Broadcaster System, das ist so ein Programm, mit dem man irgendwie Livestreams machen kann, aber eben auch schon leicht dieses Videomapping irgendwie machen kann. Und das war so mein Teil, dass ich dann die Fellows immer unterstützt habe mit dem, was ich so in den letzten Jahren an Erfahrungen gesammelt habe.
Okay, nochmal für alle, die mit Videomapping jetzt gar nichts anfangen können. Man kann sich das quasi so vorstellen, wenn es jetzt nicht nur eine flache Wand ist oder Leinwand, worauf ich projiziere, sondern wie du meintest, so ein Bühnenbild, ich weiß jetzt nicht, so eine Berglandschaft oder so ist aufgebaut, dass ich darauf dann Bild oder Video projiziere.
Genau, dass man sich die bestehende Architektur einer Bühne, also nur nimmt und dann zum Beispiel gibt es eine kleine Hütte, die im Bühnenbild steht und ich projiziere auf die Hütte drauf, dann kann man das schon als Projection Mapping bezeichnen. Man kann halt alles das, was an Objekten auf der Bühne steht, kann man halt als Projektionsfläche nutzen. Das heißt, man kann auch Personen nehmen, man kann Objekte nehmen, man kann Teile des Bühnenbildes nehmen und alles das ist dann schon Teil des Projection Mappings.
Es ist dann auch so, es ist ja jetzt auch in den letzten Jahren so ein Trend geworden, dass häufig in so Innenstädten oder so Gebäude, dass da irgendwas drauf projiziert wird. So, das war jetzt in Essen auch ganz groß, genau, vor kurzem. Ja. Ist das dann das Gleiche wahrscheinlich?
Ja, da ist es halt so, dass es noch mehr Aufwand betrieben wird. Da wird es dann nicht mit einem Beamer oder so gemacht, sondern da werden dann irgendwie 20 Beamer reingekarrt und dann wirklich jeder Teil einer Hausfassade wird quasi abgedeckt mit einem Beamerbild und dann kann man da im Prinzip drauf machen und dann versucht man eben diese bestehende Architektur durch das Videobild zu beeinflussen, sodass es dann aussieht, als wäre es dreidimensional oder das Haus fällt in sich zusammen oder so, das kennt man auch. Mhm. Ich komme ja ursprünglich aus Recklinghausen, da gibt es immer Recklinghausen leuchtet auf dem schönsten Rathaus NRWs.
Sehr schön, ja.
Und da gibt es dann halt auch immer so eine Videomapping-Show.
Stimmt, die habe ich auch gesehen. Ich habe bei den Ruhrfestspielen eine Saison gearbeitet und genau da hatte ich das auch gesehen. Das ist wirklich ein sehr schöner Ort.
Das stimmt, das finde ich auch.
Dann lass uns doch noch mal kurz da reingehen. Du meinst, dass so ein bisschen dein Steckenpferd ist. Worauf muss man da achten? Also bei den unterschiedlichen Gegebenheiten, sage ich jetzt mal.
Also man muss vor allen Dingen darauf achten, dass man die Beamer und die Objekte, auf die man drauf projiziert, gut zueinander positioniert, dass man nicht so viel, also man kann halt, wenn jetzt ein Beamer möchte immer, dass man gerade drauf geht auf so ein Bild, aber das ist meistens dann, auch im Theater ist es ja dann häufig so, dass es nicht möglich ist, einfach aus der perfekten Position drauf zu gehen, weil die baulichen Maßnahmen, die Beamer stehen immer irgendwo am Rand oder so und dann muss man halt gucken, dass man das Bild so vorverzerrt, dass das Beamerbild gerade auf dem Objekt drauf ist. Das ist immer so, das ist die große Kunst, die man da irgendwie immer macht und das ist also nicht die große Kunst, sondern das ist das Handwerk, was man da machen muss, weil es macht keinen Spaß, so immer so auszutarieren.
Millimeterarbeit.
Aber, ja, das ist dann wirklich Millimeterarbeit.
Okay. Und du bist dann auch mit in die Designs sozusagen integriert?
Ja, also es ist halt so, dass also im Theater habe ich dann, je nachdem was für eine Anforderung war an Show, dann kam immer die Frage, können wir irgendwie das Mapping machen, wie können wir das bauen, kannst du den Content auch dafür bauen, also das heißt, dann habe ich im Prinzip, wenn wir zum Beispiel ein Stück nehmen, Ich Europa hieß das hat Markus Lobbes in der Regie gemacht, da hatten wir ein Bühnenbild, wo 9 oder 10 verschiedene Szenen waren und jede Szene hat irgendwie eine eigene ästhetische Setzung gehabt und dann war es halt auch so, dass man im Prinzip 10 verschiedene ästhetische Videosetzungen damit gemacht hat. Also das eine war dann zum Beispiel, dass man eine Karte eingeblendet hat von einer Reise, die von der erzählt wurde. Bei dem anderen durfte ich eine Sache machen, das war mein Lieblingsding, da habe ich so ein altes Gemälde genommen und habe mir dann immer die einzelnen Figuren rausgenommen. Da waren so Puttenfiguren zum Beispiel, die habe ich dann genommen und habe die dann mit dem Jetski übers Wasser fahren lassen.
Wie cool.
Also das hat dann wirklich, also so Kleinigkeiten.
Ah, wie cool, ja, wenn man sowas kann, das muss...
Ja. Das macht Spaß.
Ja. Vor allem, wenn man sich dann auch so ausleben kann.
Genau, ja.
Kann man aktuell irgendwas von dir auf der Bühne sehen in die Richtung oder auf Veranstaltungen?
Also das Aktuellste, was man von mir sehen kann, ist RCE. Das ist Remote Code Execution am Berliner Ensemble.
Okay, wow.
Und da habe ich halt auch, das ist so ein Stück, wo es sehr, sehr viel um künstliche Intelligenz geht und da haben wir dann zum Beispiel so Face-Capturing-Sachen gemacht. Also das heißt, ich arbeite sehr, sehr gerne mit künstlicher Intelligenz.
Ja.
Und da habe ich dann zum Beispiel einen Weg gefunden, wie man, den hat mir Tommy Finke gezeigt, der ehemalige musikalische Leiter vom Schauspiel in der Ära von Kai Voges. Und der hat mir halt gezeigt, wie ich Stimmen klauen kann. Und das ist ein total abgefahrenes Ding, dass man im Prinzip über 11 Labs, das ist so eine App, da muss man dann jemanden einen Satz sagen lassen und dann kann ich durch diesen Satz kann ich dann diese Stimme alles sagen lassen, was ich will. Und dann hatte ich halt für eine Inszenierung, habe ich mir dann so Face-Tracking zusammengesucht, wo ich dann die Möglichkeit hatte, anhand eines Fotos das Gesicht von jemandem auf so eine 3D-Animation zu setzen und dann konnte ich der Person im Prinzip alle möglichen Sätze in den Mund legen. Also wir hatten dann zum Beispiel Toni Kroos, der dann irgendwas erzählt hat über irgendwas. Also das war eine sehr, sehr spannende Arbeit, weil ich da im Prinzip, also ich arbeite gerne so, dass ich anhand jedes neuen Projektes etwas Neues lernen kann. Und so habe ich dann gelernt, wie man zum Beispiel mit Face-Tracking umgeht. Also dass man halt wirklich sagt, okay, wie animiere ich einen Avatar vom Gesicht her über die Sprache und so weiter. Und das habe ich halt anhand von RCE gelernt und das ist quasi das aktuellste Stück von mir.
Es klingt irgendwie auch ein bisschen gefährlicher, als könnte man da irgendwas in die Welt, also ich weiß nicht, was du da irgendwas so manipulieren kannst und das dann so echt wirkt.
Aber das ist ja das Schöne, wenn man sich damit auseinandersetzen kann. Ja. Das ist auch das, was nachher bei RCE sehr diskutiert wird und was dann den Leuten das auch in den Kopf holt. Und das finde ich halt wirklich spannend, dass man im Prinzip sagt, so diese KI wird nicht verschwinden. Deshalb müssen wir uns damit irgendwie arrangieren. Ja. Und für mich ist es dann halt so, ich will wissen, es ist ein Tool, Mit dem kann man, also es ist, mit einem Baseballschläger kann man auch ein Sportspiel machen oder man kann irgendwie ein Auto zertrümmern. Mhm. Und genauso ist es mit KI. Also es ist immer die Frage, wie man damit umgeht, aber ich fände es fatal zu sagen, nee, ich setze mich damit nicht auseinander.
Ja.
Weil es moralisch verwerflich sein könnte. Mhm. Und dann läuft mir das Ganze dann davon.
Also es ist auch so ein bisschen der Inhalt des Stücks dann, wenn du sagst, dass das am Ende diskutiert wird.
Genau, ja.
Ah ja, das finde ich spannend. Okay. Bleiben wir nochmal beim Videomapping. Du bist auch Dozent für Videomapping an der Fachhochschule Dortmund. Welcher Studiengang ist das dann?
Das ist Objekt- und Raumdesign.
Ja.
Und da bringe ich den Studentinnen dann bei, wie man mit Resolume arbeiten kann.
Mhm.
Und das ist, also wir haben dann da immer auch so kleine Arbeiten gemacht und haben dann im Prinzip ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang lernen die dann, wie man mit dieser Software arbeitet und am Ende haben wir dann so eine kleine Installation gebaut und haben dann da, also in einem Raum oder halt auch im, da gibt es immer die Podest-Veranstaltung, das ist so eine, Kunstmesse, wie sagt man, Kunstausstellung, die da machen und da haben wir dann im Prinzip die Prüfung genau an dem Tag gemacht, wo diese Podestveranstaltung ist, sodass dann im Prinzip auch das Ganze nicht nur für uns im Kurs zu sehen war, sondern dass es auch ein Publikum hatte, was das dann sehen konnte.
Cool, und dann war das dann immer ein Projekt oder hatten mehrere Studierende dann mehrere Projekte?
Wir haben immer Dreiergruppen gemacht, wir waren insgesamt 12 Leute, das heißt wir hatten irgendwie 5 Projekte, die dann irgendwie liefen und dann gab es immer so unterschiedliche Sachen, also ein Projekt hatte dann ein interaktives Spiel dabei, da konnte man dann, das klingt jetzt wieder sehr, sehr negativ, aber man konnte spielen, wie man die Weltbevölkerung ausradiert und wenn man dann bei Null angekommen ist, ich weiß auch nicht, was die sich dabei
gedacht haben.
Ja, das war also, es war ein sehr zynisches Spiel, aber das war halt so, die hatten in der Mitte dieses Spiel und außenrum konnte man dann sehen, was die Gründe dafür sind, warum die Menschheit ausgelöscht wird. Und da gab es dann halt Umweltverschmutzung, Kriege und so weiter. Also dass man da das, und dann war das halt so witzig, dass man da dieses Spiel gespielt hat und dann außenrum, also es hatte so eine Doppelbödigkeit und das war total spannend an diesem Projekt.
Ich finde es immer so krass, wenn ich mir auch hier die Fellowships und so angeguckt habe oder einfach so die Forschungsprojekte so der KünstlerInnen, was alles so möglich ist und was für Ideen einfach umgesetzt werden können und erstmal auf diese Ideen zu kommen, das finde ich immer irgendwie total spannend. Auch wenn meine Kollegin Simone Janke, die auch schon mal hier im Podcast war, wenn ich mit ihr darüber spreche, also wenn sie dann manchmal so erzählt, an was jetzt hier die KünstlerInnen forschen oder was hier gerade entsteht, dann denke ich mir immer, cool, was alles möglich ist irgendwie.
Ja, das ist spannend. Ist eine schöne Freiheit, die man hat.
Ja.
Also das fand ich auch an den Fellowships so spannend, dass man wirklich sagen konnte, okay, wir haben erstmal aus der ganzen Welt haben wir Leute da, die mit ihren verrückten Ideen um die Ecke kommen, um die dann bei uns umzusetzen.
Ja.
Also wir hatten zum Beispiel eine Gruppe, das war eine meiner Lieblingsgruppen, die kamen aus China und die haben das Ganbei untersucht. Und da ging es halt darum, dass es irgendwie bei denen, also dass man sozial, dass es so etabliert ist, dass man halt, wenn man irgendwie einen Vertrag abgeschlossen hat, ein Geschäft gemacht hat oder sonst irgendwas, dass man dann erstmal Alkohol trinkt.
Mhm.
Und dann haben die im Prinzip dieses gesellschaftliche Alkoholtrinken auf die digitale Art und Weise untersucht und haben dann nachher eine Performance draus gemacht mit einem kleinen Roboter und so weiter, wo ich so dachte so, okay, ich wäre nie drauf gekommen, dass das so passiert, aber das ist witzig, dass, also da ging man dann auch durch die Akademie und hatte wirklich so, in jedem kleinen Raum passierte irgendwas anderes und irgendwie da sprach einen auf einmal so ein Roboter an, hier auf der anderen Seite war dann so Mapping und überall war irgendwie was los in der Akademie, wo man dann gedacht, okay, keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin, aber ich werde mich nicht beschweren.
Mhm. Ich finde ja immer noch unvergessen die Augen für die Puppen, die bestellt wurden für ein Projekt. Das war mein Highlight. Das war da, ich bin durch den Raum gegangen, dann lagen da diese täuschend echt aussehenden Augen.
Verstehe.
Ja. Wenn du gerade über die Fellows sprichst, hätte jetzt gefragt, was du noch so in Erinnerung hast, was so deine Lieblingsgruppen waren. Das finde ich auch so toll hier an der Akademie, dass die wirklich aus der ganzen Welt kommen, dadurch auch unterschiedliche Backgrounds mitbringen, dadurch auch diese unterschiedlichen Kulturen mitbringen und dann natürlich auch auf andere Ideen kommen, als wenn es jetzt nicht aus der ganzen Welt die Einflüsse hier gäbe. Was hast du denn noch so mit den Fellows, außer jetzt Videomapping, was du am Anfang meintest, quasi erarbeitet?
Also was wir auch sehr, sehr viel gemacht haben, war halt, dass wir zum Beispiel, Also Mapping war schon meine Hauptaufgabe und dann aber auch alles Mögliche, was irgendwie mit Live-Kamera zu tun hatte. Ah, ja. Also wir hatten zum Beispiel auch ein Projekt, das hat sich mit einer Wärmebildkamera auseinandergesetzt und hat dann Menschen quasi untersucht, die in irgendwelchen Situationen waren, also einen Tee trinken, wie sieht das dann wärmebildtechnisch aus? Und dann haben wir da halt mit dieser Wärmebildkamera rumgespielt und haben dann geguckt, was erzählt das Neues? Wir haben ja damals ein Stück gemacht im Schauspielhaus, das hieß 448 Psychose von Sarah Kane, was auch toll war, wo wir über die Körperdaten der Schauspielenden auf der Bühne die ganze Maschine beeinflusst haben. Also das heißt, das Videobild wurde beeinflusst, die Musik wurde beeinflusst und so. Und da haben wir dann halt auch, das war dann zum Beispiel ein Projekt, was wir hier hatten mit Martin Hennecke, der hat einen Orchester-Remix gemacht anhand von Körperreaktionen oder nicht nur Körperreaktionen, sondern Gesichtsreaktionen. Die hatten so Mi-Bänder, wo die dann irgendwie den Puls abgenommen haben. Und daraus ist dann zum Beispiel ein Remix entstanden. Mhm. Und dieses Abnehmen von Körperdaten, um daraus irgendwas Neues zu gestalten, das war zum Beispiel auch Teil meiner Aufgabe hier mit den Fellows.
Okay. Wie du jetzt schon mehrmals gesagt hast, warst du vorher bei uns am Schauspiel Dortmund. Du hast als Regieassistent dort angefangen und warst dann auch, wie gesagt, als Videokünstler und später Leiter der Videoabteilung tätig. Aber wir können gerne erstmal noch weiter zurückgehen.
Ja.
Wie ist denn dein Werdegang? Wie bist du überhaupt hier am Theater gelandet?
Ja, das ist immer so, ich wollte eigentlich nie wieder zum Theater, weil ich als Kind wirklich so ein sehr traumatisches Erlebnis hatte. Da war ich dann irgendwie mit 10 oder 11, war ich in so einer Theatergruppe, wo dann halt irgendwie Kinder mit professionellen SchauspielerInnen zusammen ein Stück gespielt haben. Mhm. Das hieß einmal Feuerland und zurück und ich war der Feuerkönig. Mhm. Und ich habe mich bei den Proben nie so richtig darauf konzentriert, den Text zu lernen und meine Choreografie zu lernen.
Das ist sehr gut.
Und dann stand ich irgendwann an dem Tag der Aufführung, stand ich halt auf dem Thron, den ich da hatte. Und dann saßen da halt 500 Leute und ich war so perplex, das hat mich so, dass ich meine Choreografie nicht mehr konnte, dass ich mich bewegt habe wie ein Roboter. Und dann hat diese Schauspielerin, die da noch dabei war, hat auch noch angefangen zu lachen. Dann habe ich angefangen zu heulen, bin vom Thron runtergefallen, bin von der Bühne gegangen und das Stück hat ausgehört. Und dann wollte ich
das
nie wieder
wie
was
so
mit dem Theater zu tun.
Okay, ja, das verstehe ich, dass es traumatisch ist. Mhm.
Das war, und dann war es halt so, dass ich, Dortmunder werden ihn wahrscheinlich kennen, es gibt den Geierabend. Und dann beim Geierabend habe ich dann neben dem Studium, habe ich da als Kulissenschieber gearbeitet. Mhm. Und irgendwann dann haben die mir so eine ganz kleine Kamera, da waren die Handykameras alle noch nicht gut genug, die haben mir dann so eine Flipkamera in die Hand gedrückt und haben gesagt, mach doch mal Videos für YouTube. Und dann habe ich angefangen, wann war das, 2009 oder so, Videos für YouTube zu machen und also hab dann Blut geleckt, fand dann halt Schneiden total toll und dieses Videos machen total toll und da habe ich dann immer mehr gemacht und dann irgendwann gab es vom Schauspielhaus den Aufruf, dass die für eine Inszenierung von Einige Nachrichten an das All von Wolfram Lotz, dass die da Helping Hands suchen, die dann für den Filmdreh zur Verfügung stehen. Und da war es dann halt so, dass ich dachte so, ach cool, mal bei so einem richtigen 90-Minüter dabei zu sein, finde ich ja erstmal cool. Und dann habe ich mich damit gemeldet und dann war ich halt bei Einigen Nachrichten an das All mit dabei und habe halt alles Mögliche gemacht. Wir haben Lichtsachen gebaut, ich bin irgendwann mal nach Schwerin gefahren, um dann ein Boot von da abzuholen. Also es war wirklich so Full Tilt rein ins Theater. Ja. Und dann war ich halt, also da war so die Chemie zwischen mir und den Leuten aus dem Schauspielhaus, dem gesamten Team, war halt sofort so, dass ich irgendwie dachte, boah, ich will irgendwie dazugehören. Und dann kam es halt dazu, ich hatte noch so eine, das wäre jetzt die nächste traurige Geschichte, aber ich erzähle sie trotzdem kurz, weil ich hatte, vorher war ich nämlich Rockstar.
Aha, okay.
Wir hatten eine Band und wir hatten auch einen Plattenvertrag, wir waren irgendwie international auf Tour, das war auch alles irgendwie ganz cool, aber ich war derjenige, der sich dann Vollzeit um das Management der Band gekümmert hat und sagen wir mal so, die Band lief für Bandverhältnisse relativ gut.
Ja.
Aber nicht so, dass man davon leben konnte.
Okay.
Und irgendwann stand dann der Gerichtsvollzieher bei mir vor der Tür und dann habe ich alles, was ich an Video, an Tonequipment hatte, habe ich verkauft.
Oh nein.
Und habe dann in der Tanke gearbeitet, um diese Schulden irgendwie loszuwerden.
Oh nein.
Und dann war so mein Musiktraum irgendwie vorbei. Und diese Geschichte hat sich Kai Voges gemerkt und dann hat er sich, dann gab es eben aus der Folge von Einige Nachrichten an das All, da gab es zwei Figuren, die sehr ähnlich sind zu Beckett-Figuren, also Samuel Beckett aus Endspiel. Und dann gab es halt so, dass in einem Bühnenbild was für den Film gebaut wurde, das Stück Endspiel gemacht wurde.
Mhm.
Und für Endspiel brauchte man dann noch jemanden, der das Sounddesign macht. Und dann hat mich Kai Voges gefragt, ob ich nicht Lust habe, das Sounddesign für Endspiel zu machen, weil er sich ja noch gemerkt hatte, dass ich irgendwann mal eine Musikkarriere irgendwie hatte. Und dann war ich auf einmal da in dieser Produktion, und während dieser Produktion war halt die Chemie auch so gut, dass mich dann Kai gefragt hat, ob ich irgendwann mal Regieassistent werden will. Und dann war ich halt schon im Theater und so bin ich dann da gelandet. Und ich war ein ganz schrecklicher Regieassistent, weil ich viel zu schlecht irgendwie organisiert war. Aber dann war es halt so, dass irgendwann die Videoabteilung frei wurde, und dann habe ich halt gesagt, ich würde gerne die Videoabteilung irgendwie übernehmen, weil mich das am meisten interessiert, und dann bin ich da irgendwie gelandet.
Oh, Wahnsinn, das ist wirklich. Wie hieß die Band?
A New Hope.
Ah ja.
Also von Star Wars, genau, Star Wars. Mhm. Und das war so eine Metalcore-Hardcore-Band, wo nur Geschrei, also nicht, ich habe den cleanen Gesang gemacht, aber so.
Krass. Und dann auch international getourt.
Ja.
Das ist ja jetzt eine interessante Info. Wow. Ja, Wahnsinn. Und dann so landet man dann trotz Trauma in der Kindheit dann irgendwie wieder am Theater.
Genau.
Und wieder überwunden.
Genau, hat es auch nicht mehr bereut danach.
Ja, sehr schön. Das kann ich gut verstehen. Ich bin auch sehr gerne am Theater. Das ist halt eine eigene kleine Welt.
Ne? Das stimmt, ja.
Man muss es mögen, und ich glaube, dann ist es sehr schön. Genau, möchtest du noch ein bisschen mehr über die Produktion dann am Schauspiel Dortmund erzählen, wie genau konkret deine Aufgaben dann in der Videoabteilung am Schauspiel waren und was da so für Produktionen waren, an denen du dann auch beteiligt warst, und genau.
Ja, also was ich immer mochte am Schauspiel war, dass ich immer irgendwie Aufgaben gestellt gekriegt habe, wo ich zuerst dachte so, puh, wie soll ich das denn machen? Und dann war es halt so, dass ich, und das habe ich irgendwie immer so durchgezogen, dass Selbstproduktionen, die nicht so wahnsinnig spannend war, ich mir dann immer irgendwie eine Aufgabe gesucht habe, an der ich dann irgendwie eine neue Software gelernt habe oder irgendwie gelernt habe, mit irgendwas Neuem umzugehen. Und da war es ja so, das Schauspiel hatte ja in der Zeit so ein bisschen den Ruf, sich mit digitalen Mitteln so ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, als das andere Theater tun. Mhm. Und dann haben wir halt wirklich so Stücke entwickeln können, wie zum Beispiel die Parallelwelt, wo wir im Prinzip zwei Theater miteinander verbunden haben über eine Glasfaserstrecke, wo man dann, früher hieß es immer, Theater ist irgendwie so Einheit von Raum und Zeit, und das konnte man damit aufbrechen, weil man halt einfach gesagt hat, okay, nee, wir spielen es halt an zwei Theatern und es ist digital miteinander verbunden, und dadurch haben wir halt diese alten Theaterregeln so ein bisschen erweitern können. Und das war halt so, dass wir ganz viele Stücke hatten, wo wir immer irgendwas Neues entwickelt haben, was es vorher so nicht gab. Und wo man dann im Prinzip diesen Begriff immer erweitern konnte. Dann sagen konnte so, okay, wir haben das mit den Körperdaten, was wir bei 48 Psychose hatten. Oder was wir auch gemacht haben, war, dass wir zum Beispiel, es gibt ja immer so dieses, das ist was, womit man einen Videokünstler total schnell sehr, sehr traurig machen kann oder wütend machen kann, dass man immer sagt so, ja, Live-Videokamera hat ja Castorf immer schon gemacht. Mhm. Und dann habe ich mir so, ja, der macht das auch, der hat das auch exzessiv eingesetzt und der hat auch seinen eigenen Stil entwickelt, aber das ist ja nicht, Live-Kamera ist ja nicht automatisch die Gleichung Live-Kamera gleich Castorf, sondern wir haben dann halt auch zum Beispiel versucht, den Look der Live-Kamera möglichst weiterzuentwickeln. Also dass wir halt gesagt haben, so okay, wir wollen nicht die typische Wackelkamera, die man mit so einem Camcorder hat, sondern wir wollen ein möglichst cineastisches Bild auf der Bühne haben. Und dann haben wir zum Beispiel bei der Borderline-Prozession, die 2017, glaube ich, rauskam, oder 2016, haben wir dann zum Beispiel das erste Mal Live-Color-Grading auf der Bühne eingesetzt. Also das heißt, wir haben da an diesen Technologien einfach weiterentwickelt und haben dann versucht, künstlerisch, ästhetisch das Ganze nochmal auf ein Level weiterzutreiben. Und das war dann ja auch so, dass man bei all diesen Produktionen immer dachte, ah, hätte ich mal noch zwei Wochen mehr Zeit gehabt, hätten wir noch den und den irgendwie noch dabei gehabt oder die Technologie noch eingesetzt gehabt. Und so keimte dann ja auch das erste Mal dieser Gedanke für die Akademie auf, dass man halt sagt, so okay, wir brauchen einen Ort, an dem man ohne eine Deadline im Nacken und mit der entsprechenden Technologie und dem Know-how einfach an diesen Dingen arbeiten konnte. Und das war halt so, wir haben in der Praxis, im Schauspiel, haben wir halt so gearbeitet, dass wir immer versucht haben, irgendwie was Neues zu entwickeln, um das dann ins Theater reingeben zu können. Und dann war es halt so, dass diese Akademie im Prinzip die institutionalisierte Version davon war, dass man halt sagen konnte, okay, wir entwickeln hier Dinge, die nachher im Theater sind und den Theaterbegriff einfach erweitern.
Genau das, was du vorhin meintest, auch dieses die alten Theatermuster aufbrechen, weil ja eigentlich mittlerweile viel mehr möglich ist als das klassische Theater.
Wobei mir da wichtig ist zu sagen, dass es nicht darum geht, irgendwas zu ersetzen. Ja. Also diese, das ist das, was immer ganz schnell gesagt wird, ist so dieses, das Digitale verdrängt das Analoge. Mhm. Das gibt's einfach nicht. Also für mich ist es halt so, dass all diese digitalen Mittel, die wir zur Verfügung haben, ich habe da total Spaß dran, mich da reinzufuchsen, aber es heißt nicht, dass irgendwie einfach nur ein Abend, wo eine Person am Tisch einen unglaublich guten Text spricht, dass das irgendwie ersetzt werden soll dadurch, sondern es ist einfach so, man erweitert den Werkzeugkasten, mit dem man irgendwie auf der Bühne narrativ was erzählen kann. Mhm. Und das ist mir halt wichtig, dass man nicht sagt, so diese Versus-Diskussion, dass man sagt, das Digitale löst das Analoge irgendwann ab. Das ist totaler Mumpitz.
Mhm. Ja, ich mag das auch immer, wenn, also genau, dieser gute Mix, ne? Mal geht man in ein Stück, wo gar nichts in die Richtung vorkommt, das finde ich, kann total gut sein, aber ich mag das auch, wenn ich dann überrascht werde, sowas irgendwie dann doch auch möglich ist und so, ja. Du hast auch während deiner Zeit dort mit dem Regiekollektiv Sputnik an einem, an dem ersten Live-Animationsfilm der Welt gearbeitet. Möchtest du darüber sprechen?
Ja, das war eine sehr, sehr spannende Arbeit, weil das war halt wirklich so, dass man da, das war ja die Möglichkeit einer Insel. Und da war es halt so, dass die, die hatten diese vorgezeichneten Animationsplatten und die SpielerInnen auf der Bühne waren halt alle dazu da, dass, also so, sie haben die Figuren gespielt, haben sie gesprochen und dann gab es dazu halt so animierte Platten, wo sie dann halt so, also wo man dann ein Gesicht drauf hatte und dann konnte man unten an so einem Stäbchen ziehen und dann ging der Mund immer auf und zu.
Ah, okay.
Und dann haben die halt wirklich diese Animation, die dann so, ich glaube, wir hatten 250 Animationen, die dann da gespielt wurden. Dann hatten wir ganz viele kleine Kameras auf der Bühne und es war halt so, dass dieses Setup, es war sehr fragil. Also das war halt so, also ich habe die, also der, das Machen dieses Stücks hat total Spaß gemacht, aber es war dann halt so, dass immer, wenn wir die Stücke nachher fahren mussten, war es immer so sehr, sehr anstrengend, weil man immer so dachte so, hoffentlich fällt die Kamera diesmal nicht wieder auseinander.
Okay. Und
das war halt alles so mit einer sehr heißen Nadel gestrickt. Und da war es dann halt so, dass der erste Animationsfilm, den wir da hatten, der toll war, die Geschichte war super und so, aber ich als Videokünstler saß dann immer da und hab so gedacht so, puh, hoffentlich läuft alles durch, aber das war so, also das war nur so der Nebeneffekt, die Geschichte, die da erzählt wurde, war halt über diese Art und Weise, weil man hatte dann, ich glaube, wir hatten 5 oder 8 Kameras auf der Bühne und dann war es halt so, dass die Spielenden immer die Kameras auch bedienen mussten und dann, also es war so, dass man nicht nur ich stehe auf der Bühne und spreche meinen Text, gucke die Person an, sondern man musste halt immer so, okay, jetzt muss ich die nächste Platte holen und das war so ein sehr technischer Vorgang und das kannst du, glaube ich, auch nur mit Spielenden machen, die sich auf sowas einlassen wollen.
Ja.
Weil das ist so, da kommt eben nicht das Spiel, sondern man hat halt noch sehr so eine, wie sagt man, so eine technisch formale Ebene, die man halt auch komplett bedienen muss und das ist so, manche fühlen sich dadurch eingeengt und das ist halt was ich immer versuche auf der Bühne irgendwie zu vermeiden, ist, dass die Technik das Spiel einengt, also dass man halt sagt so, okay, ich kann mich jetzt nicht frei ausleben. Das war natürlich bei dem Ding ein Extrembeispiel, weil die halt wirklich diese Animationsplatten bedienen mussten, die nächsten Animationsplatten bereit haben mussten, den Text im Kopf haben mussten und dann schon wissen, okay, als nächstes passiert das. Und das war halt so sehr, eine sehr herausfordernde Produktion, aber wie gesagt, das Ergebnis war toll.
Also du sagst, dass die Spielenden immer noch ihre künstlerische Freiheit sozusagen haben, sich auch entfalten zu können und nicht nur diesen technischen Vorgang, sich darauf konzentrieren müssen quasi, ne? Ja, verstehe. Wenn du an so einer Produktion im Schauspiel zum Beispiel jetzt mitgewirkt hast, die Probenzeit, die geht ja meistens 6 Wochen. Das klingt für mich sehr wenig, wenn man da auch digitale Mittel mit einfließen lässt. Wie weit im Voraus hast du da irgendwie angefangen, an dem Konzept mitzuwirken? Weil ich kann mir vorstellen, dass ja auch viel in den Proben wahrscheinlich noch entstanden ist, wenn da ja eigentlich das Ganze für die Bühne sozusagen realisiert wird erst.
Also wir hatten wirklich den Luxus, dass wir ganz oft viel, viel eher schon Bescheid wussten, was wir machen konnten, dass wir dann auch wirklich Wochen vorher an diesen Systemen irgendwie forschen konnten, sodass man halt sagt, die Probenzeit ist nicht die Zeit, in der man das Technologische entwickelt, sondern die Probenzeit ist die Zeit, wo man mit dem System irgendwie arbeitet.
Okay.
Und da hatten wir zum Beispiel, was auch eines meiner Lieblingsstücke war Einstein on the Beach, was zusammen mit der Oper ja gemacht wurde. Und da hatten wir dann irgendwie ein halbes Jahr lang vorher, hatten wir Zeit und auch Geld zur Verfügung, um eben an diesen Dingen zu forschen. Und das war halt so, da haben wir dann eine Maschine gebaut, wo der Grundgedanke, also wir haben dann quasi den Gedanken vorgegeben, die Musik soll alles steuern. Und dann hatten wir es halt wirklich so, dass die Musik Die hat die Kostüme gesteuert, da gab es dann so LED-Kostüme, die das irgendwie gemacht haben, dann gab es irgendwie die Projektion, die dann da war und die Musik hat im Prinzip all das vorgegeben und hat sogar Teile des Bühnenbildes, also die hatten da so fahrende Wagen, wo so Schläuche dran hingen und da haben wir drauf projiziert und selbst diese Obermaschinerie-Sachen wurden gesteuert von der Musik. Also das war, und dann haben wir im Prinzip so ein, was wir bei Psychose hatten, haben wir Mensch-Maschine-Knoten genannt und dann war es halt so, dass wir bei Einstein und The Beach hatten wir so einen Produktionsmaschine-Knoten. Also dass man da die nicht nur einen Menschen mit verbindet, sondern dass man die gesamte Produktion zu einer so einer Maschine macht.
Krass, okay, das klingt alles richtig. Also schade, dass es vor meiner Zeit hier war. Das klingt alles sehr spannend. Und genau das, wie du sagst, war so ein bisschen die Voraussetzung auch dafür, da keimte die Idee auf, dass so diese Akademie hier Sinn macht, um ohne Deadline und lange zu forschen. Ich meine, halbes Jahr forschen, also war die Produktion im Opernhaus eigentlich?
Genau, ja.
Genau. Ist ja wahrscheinlich auch Luxus gewesen. Ja, jetzt gibt es die Akademie zum Glück, um da ein bisschen länger sich auch Zeit zu nehmen für die Projekte und so. Und jetzt seid ihr auch hier in dieses neue tolle Gebäude gezogen. Was gibt es denn jetzt hier so für Möglichkeiten für Forschende in dem Bereich oder auch für dich hier in dem Gebäude direkt?
Also das Tolle an dem Gebäude ist, dass man halt wirklich, sag ich mal, so nahezu Theater gleiche Situationen herstellen kann. Mhm. Also das heißt, wir haben diese Blackboxen, die wir hier haben, die den Rig oben haben, die das Licht oben haben, dass man unten diese ganzen Bühnensituationen so herrichten kann, dass man sagen kann, okay, es sieht so aus wie auf der Bühne vom Theater und jetzt kann man hier anfangen, Systeme zu entwickeln oder Dinge zu entwickeln, die man dann nachher für die Theaterbühne einsetzt. Das ist also so von den das was die Räumlichkeiten auf jeden Fall hergeben so und da hoffe ich, dass wir noch mehr so Forschungsprojekte kriegen, die dann an diesen Sachen entwickeln. Zum Beispiel nächste Woche kommt bei uns ein Produktionsteam aus Oulu in Finnland eingeflogen und die mit denen zusammen entwickeln wir dann zusammen ein Resolume Setup, wo man dann mit Projektionen irgendwie arbeiten kann. Also das heißt, die machen bei uns im Prinzip sowas wie eine kleine Bauprobe, weil das bei denen nicht möglich ist. Und dann bringen wir denen gleichzeitig dazu noch die Software bei, mit denen sie arbeiten können. Und das ist so, das sind die Möglichkeiten, also dass man hier, wir haben ja auch schon sehr, sehr häufig so Workshops gegeben und also dieses Weitergeben, Wissenstransfer, das ist das, was man hier in dem Gebäude extrem gut machen kann.
Mhm. Genau, auf die Workshops, du gibst ja häufiger auch Workshops. Was sind das dann für welche und kann da jeder oder jeder daran teilnehmen oder was muss man für Voraussetzungen mitbringen?
Also was ich total gerne mache, ist halt so Workshops für zum Beispiel Leute, die gerne im Theater, also ich habe einen, den ich sehr, sehr häufig gebe, der relativ gut ankommt, ist, kann man übersetzen mit, ihr habt kein Geld oder kein Budget, wollt aber trotzdem mit Medien auf der Bühne arbeiten, wie kann ich das machen? Mhm. Wo ich dann halt wirklich so die Basics denen beibringe, wo man halt lernt, mit welcher Software kann man zum Beispiel eine Show auf der Bühne irgendwie machen, also mehr, da braucht man dann nicht mehr als einen Beamer und einen Laptop, also Dinge, die Leute zur Verfügung haben und dann, wie kann man mit Live-Kamera arbeiten und so weiter und halt alles auf so einem Niveau, dass man halt sagen kann, okay, die Leute können sich das selber leisten, da mit diesen Dingen zu arbeiten, weil das, was immer oder häufig falsch verstanden wird, ist, dass Digitalität irgendwas mit viel Geld zu tun hat. Nein, die Digitalität umgibt uns sowieso, jeder hat irgendwie ein Smartphone zur Verfügung und wenn man da weiß, welche Tools man einsetzen kann, dann kann man mit relativ wenig Geld schon sehr, sehr viel künstlerisch auf der Bühne auch machen. Okay. Also ne, zum Beispiel PowerPoint ist bei den meisten Leuten total verpönt, weil es einfach nur, man hat die Erinnerung an schlechte Präsentationen, die man irgendwann gesehen hat. Aber es ist für die Arbeit, für die Bühne ist das schon ein sehr, sehr mächtiges Tool, weil man da im Prinzip Musik einspielen kann, man kann Überblendungen machen, man kann sagen, okay, Szene 1, wir sind am Strand und dann hat man im Hintergrund ein Video von einem Strand irgendwie laufen und dann kann man da schon das Ganze szenisch so durcharbeiten und das ist so einer der Workshops, den ich am meisten gebe.
Ja. Was gibt es auch Inszenierungen, wo du sagst, nee, macht jetzt gar keinen Sinn, da irgendwann videotechnisch zu arbeiten oder so? Oder kann man das so, kannst du irgendwie sagen, in welchem Bereich am Theater oder in welcher Art von Inszenierung würdest du sagen, macht Sinn oder macht keinen Sinn?
Also für mich war immer wichtig, dass es wirklich eine Notwendigkeit gibt, dafür eine Technologie einzusetzen. Ja. Das Schlimmste ist zu sagen, guckt mal Leute, wir haben einen neuen Beamer, lass uns den jetzt mal einsetzen für die Inszenierung. Mhm. Sondern es muss immer aus der Story heraus, muss irgendwie einen Grund dafür geben, warum man zum Beispiel technologische Mittel irgendwo einsetzt.
Ja.
Weil das Schlimmste ist halt, wenn man wirklich diese Produktionen hat, wo man einfach merkt, die Leute wollen das einfach nur einsetzen, um es einzusetzen. Und dann ist da aber keine Verbindung zur narrativen Ebene, sondern also wenn ich zum Beispiel ein Stück habe, wo sag ich mal ein Überwachungsstaat oder sowas vorkommt, dann macht es natürlich Sinn, mit Kameras zu arbeiten, weil die natürlich irgendwie so ein Sinnbild für Überwachungsstaat halt sind.
Ja.
Aber ich würde, also das beste Beispiel ist die Arbeit an 448 Psychose von Sarah Kane. Das war total spannend, weil wir haben einen unglaublichen Aufwand betrieben. Es war ein toller Abend, es war eine Stunde lang sehr komprimiert, ziemlich auf die Fresse. Also es war halt so, dass die Leute, es gab sehr, sehr oft einfach ganz lange keinen Applaus, bis die Leute dann überhaupt erstmal wieder so aufgewacht sind. Und dann war es sehr, sehr erfolgreich. Aber bei dem Stück dachte ich so, den Text kannst du auch von einer Person an einem Tisch lesen lassen und es ist trotzdem genauso beeindruckend wie diese Maschinerie, die wir irgendwo aufgebaut haben. Und deshalb bin ich da immer sehr, wenn zum Beispiel Bauproben sind und dann kommt immer die Frage, können wir mit Video arbeiten, dann muss ein Regie-Team auch sehr gut begründen können, warum die mit Video arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass man sich vor Arbeit drücken will, sondern einfach so dieses, du musst das als Regieebene auch zu bedienen wissen. Und das ist ganz oft so, dass dann da irgendwie so Video mit drin ist, dann hat man meistens noch irgendwie eine Kameraperson mit auf der Bühne und die steht dann da rum und weiß gar nicht, was sie machen soll. Und das ist halt, das ist dann verschwendetes Potenzial. Und da finde ich dann eben wichtig, dass man halt wirklich so von vornherein weiß, ich möchte aus dem und dem Grund, möchte ich gerne mit der und der Technologie auf der Bühne arbeiten.
Hast du in letzter Zeit irgendwo was gesehen, muss jetzt auch gar nicht unbedingt hier im Haus sein, wo du sagst, das hat mich nochmal extrem beeindruckt und oder das sollte man sich anschauen, weil man da irgendwie so was Innovatives erleben kann? Oder generell vielleicht irgendeine Inszenierung, die dir, muss jetzt auch nicht vor kurzem sein, da irgendwie im Kopf ist, die dich so beeindruckt hat?
Das Problem ist, dass ich selber relativ wenig Theater gucke. Also so, das vor allen Dingen, also es ist in den letzten Jahren auch, was sehr, sehr schade ist, sehr, sehr wenig geworden. Und ich habe immer sehr, sehr wenig andere Sachen geguckt, weil ich irgendwie immer so diesen Gedanken hatte, ich bin mein ganzes Leben lang im Theater und wenn ich dann noch freie Zeit habe, dann will ich nicht auch noch ins Theater laufen.
Das ist nicht der Erste, der das hier sagt im Podcast.
Und deshalb, also was mich wirklich beeindruckt hat, das klingt jetzt so bescheuert, weil ich selber daran beteiligt war, aber es ist gar nicht so gemeint. Mich hat wirklich dieses RCE, Remote Code Execution, hat mich so beeindruckt, weil das erste Mal war, das war so ein Videokünstler-Moshpit. Das war im Prinzip alle Videokünstler, die jemals mit Kai Voges zusammengearbeitet haben, waren alle an dieser Produktion beteiligt. Und wir waren irgendwie 11 Leute.
Okay.
Und jeder hat im Prinzip seine eigene Facette der Videokunst damit reingebracht. Und dann hatte man am Ende einen Abend, der eine Stunde und 15 Minuten geht und der auch so komprimiert war, wo einfach Schlag auf Schlag diese ganzen Videoästhetiken irgendwie zusammenkommen und das trotzdem eine Einheit war. Und das hat mich am meisten beeindruckt, auch wenn ich da beteiligt war. Ja. Aber es soll jetzt gar nicht so, boah, ich bin hier der Tolle, sondern einfach das war so schön, diese ganzen Kollegen, mit denen man ja eher weniger zu tun hat. Also man trifft zwar irgendwie so ein paar Leute, aber meistens ist es so, dass ein Videokünstler pro Produktion irgendwie reicht, aber dass man da auf einmal mehrere hat, die alle an der gleichen Produktion arbeiten, das war halt das Tolle. Und da ist in mir auch so ein bisschen der Wunsch gesteigert, dass man halt das, was ich gerne hinkriegen würde, ist eine größere Vernetzung von diesem neuen Gewerk, was auf der Bühne stattfindet. Dass man halt sagt, okay, wir haben Ton, wir haben Licht und dann gibt es alles das, was irgendwie digital auf der Bühne passiert, ist in manchen Theatern der Tonabteilung untergeordnet, ist in manchen Theatern der Lichtabteilung untergeordnet. Und manche haben sogar den Luxus, dass die eine eigene Abteilung haben. Manche haben eine eigene Sparte, genau. Und da fände ich es halt toll, wenn man das wirklich irgendwie hinkriegt, dass man diese Leute mehr miteinander vernetzt. Also dass man halt wirklich auch sagt, so wie ist denn da, also dass so ein Erfahrungsaustausch auch stattfinden kann. Dass man sagt, so, okay, wie hast denn du das gemacht? Nee, geh diesen Weg nicht. Haben wir uns dreimal mit auf die Schnute gelegt. Das würde ich mir wünschen, dass man da mehr Kommunikation untereinander hinbekommt.
Ja. Verstehe ich. Wie es ja auch zum Beispiel unter Regie-Teams oder so auch ist oder DramaturgInnen oder so, ne? Ja.
Ja, das stimmt.
Was würdest du sagen, sind so die aktuellen Trends im Videobereich?
Auf jeden Fall 3D-Projektion, also die Arbeit mit sogenannten Hologasen. Also Hologase ist jetzt von einer bestimmten Firma, aber so halbtransparente Gasen, wo man so drauf projiziert und dann den Eindruck hat, dass man da ein Hologramm, also dass das eine Prinzessin, man kennt dieses Bild von Prinzessin Leia, die aus dem kleinen Roboter rauskommt und dann irgendwo in die Welt rein projiziert wird. Und das versucht man immer auf der Theaterbühne jetzt irgendwie hinzukriegen. Und das ist, glaube ich, gerade so aktuell der Trend, der so ein bisschen dadurch gebremst wird, dass diese Gasen einfach unfassbar teuer sind. Okay. Also das ist so, man kann da immer in klein, kann man das immer schön ausprobieren. Und wenn man dann sagt, wir wollen das für die ganze Bühne haben, dann ist auf einmal die Tausender mit ein paar Nullen hinten dran erreicht und dann sagt man ganz schnell so, nee, wir lassen es lieber.
Ja, stimmt, das jetzt auch bei Konzerten und so häufiger, bei so großen, ne? Aber kann die Akademie nicht irgendwie so Hologramm oder verwechsle ich das jetzt? Ne?
Wir haben die Hologase auch da und haben damit auch schon experimentiert und haben zum Beispiel auch schon eine Projektion, wir arbeiten gerade sehr aktiv damit. Ja. Der Grund wird irgendwann nochmal rauskommen, aber darf noch nichts verraten werden.
Ja, aber voll cool, dass das hier dann auch möglich ist. Also das ist, glaube ich, auch nicht so häufig, gerade so in Dortmund. du wirkst auch gerade an einem Film mit, habe ich gehört. Darfst du darüber sprechen?
Da darf ich leider nicht drüber sprechen. Okay. Das tut mir sehr leid. Da habe ich eine Klausel unterschreiben müssen, dass ich darüber kein Wort verliere.
Okay, dann wollen wir das auch nicht. Ist das der erste Film, an dem du mitwirkst? Oder,
nee, das war der erste Film, war ja wirklich einige Nachrichten an das All.
Genau.
Und das war jetzt das erste Mal, dass ich wirklich an einem richtigen, also ich habe immer Theaterfilme und Studentenfilme habe ich schon ganz viele gemacht, aber so einen, wo man wirklich das Gefühl hatte, so jetzt arbeiten die so richtig professionell. Das war für mich jetzt das erste Mal.
Okay. Und
das war eine spannende Herausforderung, das irgendwie so mitzukriegen, vor allen Dingen, weil es in dem Film auch um Theater geht. Aber wie gesagt, ich darf halt noch nicht drüber reden.
Okay, dann sind wir mal gespannt, ob wir bald mehr erfahren. mit Blick auf die Uhr würde ich einmal in die Rubriken starten, wenn das für dich okay ist.
Gerne.
Ich habe ja das Glas stehen, was du wahrscheinlich schon gesehen hast. Da sind Zettel mit Theaterbegriffen drin. Du hast gerne einfach mal einen Zettel ziehen. Und dann sag einfach mal, was dir dazu einfällt.
Preview. Aha. Ja, das ist für mich, Preview erinnert mich immer, wenn ich am Video sitze und einen Schnitt mache, dann gibt es immer dieses Preview-Window. Und
stimmt.
Habe ich dann immer so diese Vorauswahl, okay, das wähle ich jetzt aus. Und das Preview, wenn ich dann auf OK drücke, wird es rausgeschickt. Also deshalb habe ich Preview jetzt mit einem sehr technisch begriffenen.
Ja, stimmt.
So, aber Preview im Theaterkontext. Also ich gehe immer sehr gerne in die Generalproben oder in die Hauptproben von irgendwelchen Stücken, weil ich das ehrlich gesagt nicht aushalte mit Publikum. Mich macht das immer total, ich bin in dem Moment so hypersensibel und jedes Knistern mit dem Bonbonpapier, jedes zur Seite gucken, wird von mir immer irgendwie überbewertet.
Okay.
Also dass ich dann da sitze und so denke so, oh, die mögen das jetzt nicht und deshalb kann ich auch, ich habe zum Beispiel in der Zeit, wo ich im Schauspiel war, ich habe keine der Premieren, außer ich war selber daran beteiligt, aber dann sitze ich ja hinter der Bühne. Ich habe mir keine Premiere angeguckt, weil ich das einfach nicht ausgehalten habe. Also mich macht das immer, deshalb finde ich Previews im Sinne von HP oder GP-Teilnahme, also Hauptprobe oder Generalprobe, fand ich dann immer angenehmer, weil ich dann nicht so viele Leute um mich rum hatte.
Okay. Auch wenn du nicht selbst beteiligt warst, das finde ich auch spannend.
Ja.
Einfach dann so aus Mitleid mit den Leuten auf der Bühne, weil du dann Angst hast, dass sie das auch mitbekommen oder
Ja. Also ich bin da so sehr, sehr empathisch, also vielleicht überempathisch und das ist dann wirklich so, wenn ich dann da sehe und ich bemerke zum Beispiel irgendeinen Fehler, irgendein Video, da, dass die Funkstrecke der Videokamera auf einmal Aussetzer hat kurz oder da rutscht mir das Herz in die Hose und da.
Das verstehe ich, ja. Und wie ist das, wenn du einen Film im Kino schaust und jemand raschelt irgendwie?
Ich gucke kaum noch im Kino. Also ich warte immer, bis die Filme zu Hause rauskommen, habe mir dann quasi zu Hause mein kleines Kino aufgebaut.
Okay.
Aber es ist halt so, dass vielleicht bin ich auch einfach so Theater, das Klischee vom Theatertechniker, der nicht mit Menschen kann.
Preview gibt es sonst noch generell häufiger eher bei Musicals, glaube ich, als jetzt im Schauspiel, dass es so vor der Premiere einfach Vorstellungen sind, die man sich auch anschauen kann, häufig dann so für die Presse oder so, genau. Das sind einfach nochmal, also für alle, die es nicht wussten, Vorstellungen vor der Premiere. Genau, da wird es einfach schon mal gezeigt, ist nicht mehr die Probe, aber es ist auch noch nicht die Premiere.
Ja.
Einfach, damit man es schon mal so ein bisschen den Leuten gezeigt hat. Genau. Was würdest du denn sagen, wenn du meintest gerade, du gehst nicht mehr häufig ins Theater, aber wenn du nochmal ins Theater gehst, was ist da dein Lieblingsmoment in dem ganzen Zeitraum an so einem Abend, von ich weiß, die Inszenierung kommt in die Stadt oder ich kaufe mir das Ticket, bis ich fahre nach der Vorstellung nach Hause?
Also ich mag immer diesen direkten Moment, 5 Minuten, nachdem der Vorhang gefallen ist. Mhm. Also so dieses, so wie ich im Theater selber kann ich dann nicht flüchten, was für mich eine unangenehme Situation ist, aber wenn ich dann zum Beispiel, ich erinnere mich gerne an die Abende auf dem Vorplatz vom Schauspielhaus, um dann da zu stehen und dann wirklich so dieses, man hat das geschafft, man sitzt mit dem Team zusammen, oder redet mit Leuten, mit denen man irgendwie zusammen da war, um dann zu sagen, okay, was hast du gesehen, ich meine, ich brauche zwar immer eigentlich 2 Tage, bis ich überhaupt einen klaren Gedanken fassen kann, weil ich nicht, also ich bin immer überfordert, wenn Leute so direkt 2 Minuten nachher ankommen und sagen so, wie fandst du es? Und dann so, ja.
Muss ich erstmal drüber nachdenken.
Aber trotzdem mochte ich den Moment am liebsten. Also so, dass dann so nach und nach die Leute alle rauskommen und dann über das Gesehene sprechen so und sich austauschen und so weiter. Also das ist, deshalb finde ich 5 Minuten nach Vorhang finde ich immer am schönsten.
Nach dem Applaus dann auch.
Genau, und,
dann auch so ein bisschen mitbekommen, was die Leute um einen herum darüber sprechen. Ja, verstehe ich gut. Ich habe am Ende noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Lieber Film oder Theater?
Theater.
Sagen wir erstmal konsumieren oder schauen, Film oder Theater?
Dann Film.
Okay, und dran mitwirken an?
Theater.
Okay. Und bist du eher Kaffee- oder Teetrinker?
Kaffee.
Bei Film, wenn du an Filmen arbeitest, die eigentliche Produktion, also das Film an sich oder die Post-Production?
Post-Production.
Also das Schneiden und so ist, das verstehe ich ja nicht. Also Schnitt ist, da bin ich froh, dass wir eine sehr gute Cutterin haben. Grüße an Azadeh, die unsere ganzen Videos schneidet.
Ja.
Da muss ich sagen, bin ich wirklich froh. Ich filme gerne vor Ort, aber dann bin ich auch froh, wenn ich es dann abgeben kann.
Nee, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich mache zwar auch immer wieder Kamera, aber eigentlich bin ich lieber, also ich halte mich nicht für den besten Kameramenschen der Welt. Also bei uns ist so, wir haben ja im Team auch noch Dani Söwold und die ist einfach, die ist geborene Kamerafrau.
Ja, okay.
Und ich stehe dann immer daneben und denke so, ja, ich kann halt auch ein Bild setzen, aber bei dir sieht es immer geiler aus.
Mhm.
Und deshalb es ist so, also ich kann Kamera, aber ich mache lieber die Post-Production, wenn ich kann.
Cool. Okay. Lieber Schauspiel oder Musiktheater ansehen?
Schauspiel.
Und als letzte Frage, jetzt gerade durch Social Media und so ist es ja durch die Reels und alles so, dass Videos ja eher so verknappt werden, dass man viele Infos in 1,5 Minuten reinquetscht und versucht irgendwie, dass die Leute dranbleiben. Magst du es lieber, Videos so kurz und knapp zu, ich sag erstmal, konsumieren oder eher so lange und detaillierte Videos?
Ich mag die komprimierte Form ehrlich gesagt sehr gerne. Also ich bin total Fan davon. Ich habe ja früher auch immer die Trailer fürs Theater geschnitten. Und da war ich immer so die Regel, so alles über 1,30 ist, fällt raus.
Ja.
Und da mochte ich immer dieses sehr komprimierte Zusammenpacken von Content. Mhm. Und also ich mag auch, wenn man Leute überfordert. Also ich, im Idealfall kriegst du es hin, dass sich Leute den Trailer 2 oder 3 Mal angucken, um alles irgendwie mitzukriegen. Aber so dieses... Wenn dann so ein Video 10 Minuten geht, da ist meine Aufmerksamkeitsspanne dann schon an die neuen Medien irgendwie angepasst.
Ja, verstehe ich gut. Ja, ich merke das auch oft so bei Dokumentationen oder so, leider, dass sehr viel und sehr schnell passiert. Und wenn man sich dann mal so längere Dokumentationen anguckt, dann muss ich mich manchmal auch ein bisschen konzentrieren, dabei zu bleiben, bin ich ehrlich. Also ich bin auch voll drauf gepolt mittlerweile durch Social Media. Naja. Ja,
verstehe ich.
Ich danke dir sehr für dieses interessante Gespräch. Ich habe nochmal einen ganz anderen Einblick in deine Arbeit bekommen und auch was hier so an der Akademie noch so passiert.
Schön.
Also vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke schön.
Danke, dass ich hier sein durfte. Und ihr lieben Zuhörenden, ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Folgt gerne dem Theater Dortmund bei Instagram oder bei Social Media und auch gerne der Akademie für Theater und Digitalität. Die haben nämlich auch einen eigenen Instagram-Kanal. Da könnt ihr auch gerne mal folgen, um nicht zu verpassen, was hier sonst noch so Spannendes passiert. Und ansonsten, wie immer, freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Bis dann!